Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Zögern halten, sondern er ist langmütig gegen euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße komme. 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9. Auf den ersten Blick klingt das wie die Zusage schlechthin. Gottes Wille ist die Rettung aller Menschen. Doch die Kirchengeschichte zeigt, dass genau dieser Satz Spannungen erzeugte. Manche sahen hier den Beleg für eine universale Rettungsabsicht Gottes, andere lasen daraus nur einen allgemeinen Wunsch, der durch Gottes geheime, richtende Vorsehung relativiert wird. Stell dir die Situation vor, ein Apokalyptiker schreibt an eine Gemeinde, die über das verzögerte Kommen Christi klagt. Er erklärt, Gott verzögert, weil er Geduld übt, damit Menschen zur Umkehr kommen. Wie lautete das ursprüngliche Anliegen des Briefes, Trost für die Gemeinde, Warnung an Spötter? Wie weit reicht daraus zugeschriebener göttlicher Wille? Diese Fragen beschäftigten Theologen vom Mittelalter bis zur Reformation und noch die antitrinitarischen Denker der polnischen Brüder. Für Fausto Sozzini und seine Zeitgenossen war der Vers mehr als ein exegetisches Problem. Er war ein Prüfstein für Gottes Wesen, die Gnade und die menschliche Freiheit. Historischer Hintergrund: Die Kontroverse über 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 sitzt an der Schnittstelle von Exegese, Dogmatik und politischer Konfessionsbildung. Petrus schreibt in Kapitel 3 gegen die Lästerer, die das Kommen des Herrn verspotteten. Im Kontext erklärt die Verzögerung nicht göttliche Unzuverlässigkeit, sondern göttliche Langmut. In der patristischen und mittelalterlichen Tradition verbanden Theologen solche Texte mit dem Problem der Vorsehung und Prädestination. Augustin, der mit seinen Bekenntnissen und seiner Lehre von Gnade und Erwählung die westliche Theologie prägte, betonte, dass Gottes Wille letztlich wirksam ist. Gott erwählt und die Erwählung bringt rettende Gnade hervor. Gleichzeitig erkannte er die Schriftstellen an, die Gottes Wunsch ausdrücken, dass Menschen Buße täten, doch er deutete diese Wünsche häufig innerhalb des Rahmens göttlicher Souveränität, nicht als Garantie für allgemeine Erlösung. Im Hochmittelalter präzisierte Thomas von Aquin die Differenzierung. Man konnte von einem allgemeinen, offenbar gebotenen Willen Gottes sprechen, dem, was Gott geboten hat und was aus göttlicher Sicht gut ist, und von einem bestimmten, dekretiv wirksamen Willen, durch den Gott konkret verfügt. Thomas unterscheidet zwischen dem, was Gott wünscht, will, und dem, was er in seinem ewigen Ratschluss tatsächlich anordnet. Solche Unterscheidungen dienten dazu, scheinbare Widersprüche zwischen Sätzen wie Gott will, dass alle gerettet werden und der Erfahrung von Gericht und Verdammnis theologisch zu ordnen. Die Reformatoren griffen diese Fragestellung auf, aber sie kamen zu verschiedenen Antworten. Martin Luther, geprägt von der Erfahrung der Gefangenschaft des Willens, betonte die Unfreiheit des Menschen zur selbstständigen Hinwendung zu Gott ohne göttliche Wirkung. Für ihn ist die göttliche Gnade notwendig und wirksam. Aussagen über Gottes Wunsch nach Rettung aller mussten in einem Rahmen verstanden werden, in dem der menschliche Wille ohne Gott nicht selig werden kann. Johannes Calvin entwickelte eine geschlossene Lehre der Erwählung. Er argumentierte, dass Gottes verborgener Ratschluss die Wirksamkeit seiner Gnade auf die Erwählten richtet. Texte wie 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 seien, im Blick auf Gottes allgemeine Bereitschaft zu verstehen, nicht auf seine geheime, dekretive Entscheidung. Calvin und seine Anhänger verwendeten die Unterscheidung von gebotenem und dekretivem Willen, um zu zeigen, dass Gott allgemein zur Buße aufruft, in seinem ewigen Entschluss aber bestimmte Menschen frei wählt. Gegen diese deterministischen Tendenzen formulierten im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert die Remonstranten um Jakobus Arminius und eine Reihe von Reformierten kritische Einwände. Die Remonstranten betonten die ernsthafte, universale Erwählungsbereitschaft Gottes und die Bedingungen menschlicher responsiven Hinwendung. Sie beriefen sich gerne auf 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 und 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, als Zeugnisse eines Gottes, der wahrhaft allen Menschen das Heil anbietet. Für sie bedeutete Gottes Wille zur Rettung eine echte Möglichkeit für jeden Menschen, die jedoch die freie Antwort des Menschen voraussetzt. Göttliche Gnade wirkt als Anrufung, nicht als zwingendes Wirken, das den Willen des Menschen außer Kraft setzt. In Polen bildete sich vor diesem Hintergrund eine spezifische antitrinitarische Bewegung, die polnischen Brüder, später als Socinianer bekannt. Sie sammelten sich in Städten wie Rakau, organisierten eine Schule und eine Druckerei und veröffentlichten theologische Schriften, unter anderem den sogenannten Rakauer Katechismus 1605. Fausto Sozzini, ein italienischer Denker, der nach Polen kam, formulierte dort zentrale Positionen, die die traditionelle Lehre von Erbsünde, stellvertretender Sühne und unumstößlicher Prädestination infrage stellten. Die polnischen Brüder griffen Bibelstellen wie 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 bewusst auf, weil sie, anders als die calvinistischen Gegner, den einfachen Sinn der Schrift wörtlich zu nehmen versuchten. Wenn Gott sagt, er wolle nicht, dass jemand verloren gehe, dann sei das ein echter Ausdruck göttlichen Wollens, nicht nur eine formale Aufforderung. Das intellektuelle Klima der frühen Neuzeit förderte solche Lektüren. Humanistische Bibelstudien, das Aufkommen neuer Übersetzungen und eine gestärkte Betonung der Vernunft in theologischen Fragen führten bei Sozzini und seinen Mitstreitern zu einem methodischen Grundsatz. Die Schrift solle sauber und vernünftig ausgelegt werden, wenn ein klarer Sinn vorliegt, dürfe man ihn nicht durch spekulative, scholastische Konstruktionen entkräften. Deshalb gerieten sie in heftigen Konflikt mit reformierten Predigern und katholischen Theologen, die auf die Kontinuität der Lehre und die Autorität kirchlicher Tradition pochten. Die Debatten landeten nicht nur in theologischen Traktaten, sie wurden politisch. In Polen-Litauen genossen die Brüder zunächst relative Toleranz, Rakau wurde ein Zentrum ihres intellektuellen Lebens. Doch innerkonfessionelle Kämpfe und Druck von außen führten zu Schließung von Druckereien, Verboten und schließlich zur Ausgrenzung der Sozinianer im 17. Jahrhundert. In diesen Auseinandersetzungen war 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 ein rhetorischer und exegetischer Kristallisationspunkt. Für die Gegner war der Vers kaum geeignet, die Ablehnung von Prädestination zu stützen, für die Sozinianer war er ein klares biblisches Zeugnis für Gottes wahrhaftigen, universalen Rettungswillen. Zeitgenössische Schriften spiegeln das, Calvinisten führten in ihren Instituten und Kontra-Remonstranten-Schriften die alte Unterscheidung zwischen dem gebotenen und dem dekretiven Willen an. Jesuitische Polemiker warnten vor einer vereinfachenden Literalität, die kirchliche Dogmen untergrabe. Die polnischen Brüder veröffentlichten Kommentare, Katechismen und Briefe, in denen sie 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 zusammen mit anderen Versen wie 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 4, Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16 und 2. Korintherbrief Kapitel 5 Verse 14 bis 15 als Beleg für einen auf alle Menschen gerichteten göttlichen Wunsch betrachteten. Denkt daran, die Frage hinter dieser Diskussion ist nicht nur abstrakt theologisch. Sie betrifft, wie man Gott versteht, als gerechter Richter, der souverän erwählt und richtet, oder als geduldiger Vater, der ernsthaft allen seine Hand reicht und die menschliche Antwort erwartet. Für Sozzini und seine Gemeinschaft stand viel auf dem Spiel. Die Bedeutung von Gnade, die Verantwortung des Gewissens, die Rolle der Vernunft in der Auslegung und die praktische Frage, wie Gemeinden Menschen zur Buße rufen sollen. Das historische Panorama zeigt, 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 war kein Randvers, sondern eine theologische Kernstelle, ein Brennpunkt, an dem Exegese, Philosophie und Kirchenpolitik aufeinandertrafen und an dem Sozzinis spätere, radikalere Lektüren ihren Ausgang nahmen. Sozzinis Kernthese lässt sich so zusammenfassen: Wenn die Schrift in klaren Worten sagt, Gott wolle nicht, dass jemand verloren gehe, dann ist das ein echter Wille Gottes, kein bloßer Schein. Aus dieser Prämisse folgte bei ihm eine ganze Kette von Einsichten. Gottes Wort ruft wirklich alle Menschen zur Buße. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Christus hat sein Leben für die Menschheit hingegeben. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 14 bis 15. Und Gott behandelt Menschen nach ihrem Tun, nicht infolge einer angeborenen übertragbaren Schuld, Hesekiel 18, Rom 2, 6, 11. Daraus ergibt sich für Sozzini eine soteriologische Konstellation, die sich deutlich von calvinistischer Prädestinationslehre wie auch von traditionellen römisch-katholischen Vorstellungen unterscheidet. Zentrale Texte, auf die Sozzini immer wieder Bezug nahm, sind der Rakauer Katechismus, sein eigenes De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis, ferner Briefe und Disputationen der polnischen Brüder. Diese Schriften verbinden exegetische Argumente mit philosophischer Reflexion. Sozzini bestand darauf, dass Gottes Wille nicht widersprüchlich sein dürfe. Entweder Gott will ernsthaft die Buße aller Menschen, dann wäre es widersinnig zu behaupten, er habe gleichzeitig beschlossen, den Großteil unvermeidlich verdammt werden zu lassen, oder man muss die Schrift so deuten, dass sie gar keinen aussagekräftigen Willen Gottes reportiert. Das aber verwarf er als eine Flucht vor dem klaren Sinn des Textes. Sprachlich hielt Sozzini an der normalen Bedeutung des griechischen Verbs telo, wollen, fest. In 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 ist die Form des Verbs nicht nur eine höfliche Bitte oder ein hypothetischer Wunsch, es ist ein authentischer Ausdruck göttlicher Intention, so wie andere Stellen im Neuen Testament ebenfalls Gottes ernsthaften Willen ausdrücken. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 4: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Johannes Evangelium Kapitel 3 Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, nennen die Reichweite, auf die Gottes Rettungswille zielt. Sozzini verwies Johannes Evangelium Kapitel 12 Vers 32, wenn ich erhoben werde von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Und 2. Korintherbrief Kapitel 5 Verse 14 bis 15, um zu zeigen, Christus Wirken zielt auf die Allgemeinheit, die Absicht Gottes ist universell, die Wirksamkeit wird jedoch an die Antwort des Menschen gebunden. Damit ist Sozzinis hermeneutischer Schritt klar. Er trennt strikt zwischen dem universalen Angebot und der individuellen Wirksamkeit. Texte wie 1. Johannesbrief Kapitel 2 Vers 2, er ist die Sühnung nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt, belegen für ihn, dass Gott eine allgemeine Heilsstiftung gewollt hat. Das bedeutet nicht, dass das Heil automatisch jedem zukommt. Vielmehr hat Gott genügende Mittel zur Rettung bereitgestellt und er ruft jeden Menschen ernsthaft zur Umkehr. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30, Matthäus Evangelium, Kapitel 23, Vers 37. Die Weigerung des Menschen, dieser Anrufung Folge zu leisten, erklärt für Sozzini, wie trotz eines universalen Wille Gottes Verdammnis stattfinden kann. Theologisch stützt er diesen Weg auf mehrere Motive: Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wahrheit und die Verantwortlichkeit des Menschen. Gottes Gerechtigkeit verbietet, unschuldige Menschen für fremde Schuld zu bestrafen. Dem entspricht seine Lehre in Hesekiel 18, wo Gott die individuelle Verantwortlichkeit betont. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen. Hesekiel Kapitel 18, Vers 20. Die Schrift spricht regelmäßig von Gottes Wahrheit als etwas, das man vertrauen darf. Wenn Gott sagt, er wolle Buße, dann meint er es ernst. Würde man dem gegenteilige, geheime göttliche Ratschlüsse unterstellen, so argumentiert Sozzini, verletzte das die Glaubwürdigkeit Gottes gegenüber seiner Offenbarung. Dies führte Sozzini zu einer erneuten Bewertung der Gnadenlehre. Er lehnte die Vorstellung ab, dass göttliche Gnade allein durch einen unwiderstehlichen innerlichen Zwang wirke. Stattdessen sah er die Gnade in ihren mittleren Formen als Lehre über Christus, als Zeugnis des Heiligen Geistes, als Angebot, das durch Überzeugung und freies Entschließen angenommen werden muss. Dafür zog er eine Vielzahl biblischer Texte heran. Römerbrief Kapitel 2 Vers 4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Sie führen dich doch zur Buße. Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 30 und 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 4, die Gottes ernsthafte Einladung unterstreichen. Die Annahme, Gott würde Menschen gegen ihren Willen zum Heil zwingen, widerspräche dem Sinn vieler Beschreibungen göttlichen Handelns. Sozzini knüpfte an eine longstanding humanistische exegetische Praxis an, den einfachen literalen Sinn der Schrift vor spekulativen metaphysischen Konstruktionen. Er kritisierte die scholastische Unterscheidung zwischen dem gebotenen, präzeptiv, und dem dekretiven, dekretive Willen Gottes insofern, als sie zu leicht die Auslegung der Schrift entleerte. Wenn die Bibel deutlich sagt, Gott wolle Buße, dann könne die Theologie nicht aus einer inneren Gotteslogik kommen, die der Offenbarung widerspreche. Vielmehr müsse man versuchen, die scheinbaren Widersprüche durch genaues Studium der biblischen Kohärenz zu lösen. Daraus erwuchs bei den Sozinianern eine starke Betonung von Vernunft als Hilfsinstrument der Exegese. Die Vernunft müsse die kohärenteste, sparsamste Erklärung wählen, eine Variante von Occams Rasiermesser. Auswirkungen dieser Position waren tiefgreifend. Erstens veränderte sie die Art, wie Predigt und Mission gedacht wurden. Wenn Gott wahrhaft allen das Heil anbietet, dann wird die Aufgabe der Verkündigung nicht eine, nur die Erwählten zu bestätigen, sondern alle Menschen vernünftig zu überzeugen. Das legt nahe, dass die kirchliche Praxis mehr auf Unterweisung, Gewissensbildung und moralische Überzeugung setzt, als auf die Verkündigung eines exklusiven göttlichen Erwählungsplans. Zweitens beeinflusste es die Ethik. Wenn Menschen nicht als von Geburt an verdorben und schuldig gelten, gewinnen Ermahnung und Bildung größere Bedeutung. Moralisches Handeln folgt nicht aus der rhetorischen Gewissheit einer unwiderruflichen Erwählung, sondern aus der freien Verpflichtung. Reaktionen auf Socinis Deutung waren heftig und vielfältig. In der reformierten Welt sah man in der socinianischen Position eine gefährliche Anwendung von Rationalismus, die zur Verwerfung zentraler Dogmen führte. Calvinisten warfen den Socinianern vor, die Gotteshoheit und Souveränität zu unterminieren und damit das Fundament jeder Rechtfertigungslehre zu zerstören. Die Synode von Dort, 1618-1619, verwarf die Remonstranten und ihre Betonung einer responsiven allgemeinen Gnade. Obwohl die Socinianer formal nicht Teil der Remonstrantenfraktion waren, teilten sie doch bestimmte Vorbehalte gegenüber rigoroser Deutungen absoluter Prädestination. In Predigten, Flugschriften und akademischen Kontroversen war der Vorwurf häufig: Die Socinianer verherrlichen den Menschen, verfallen dem Pelagianismus und delegitimieren die Notwendigkeit göttlicher Wirksamkeit. Katholische Polemiker wiesen zudem darauf hin, dass das Wegfallen einer strafenden, stellvertretenden Sühne die Sakramentenlehre und das Amtsverständnis der Kirche aushöhle. Wenn Christus nicht für die Sünden der Erwählten im juristischen Sinne stellvertretend gesühnt habe, so lautete der Einwand, entziehe man dem Buß- und Strafsystem der Kirche seine theologische Grundlage. Dagegen hielten Socini und die polnischen Brüder, dass Gerechtigkeit weiterhin bestehe, die Strafe gilt denen, die wissentlich ablehnen. Die Gerechtigkeit Gottes zeige sich auch darin, dass er jedem die Möglichkeit zur Umkehr gab. Politisch führte die socinianische Lehre zu Verfolgung und Ausgrenzung. In Polen-Litauen konnten die Brüder über Jahrzehnte hinweg relativ geschützt arbeiten. In Frankreich, England und den deutschen Ländern jedoch stießen ihre Ideen auf scharfe Repression. 1638 wurde Rakau als Zentrum der polnischen Brüder faktisch zerstört, die Druckerei geschlossen, die Akademie aufgelöst und viele Schriften gerieten in den Bann. Zugleich fanden socinianische Texte Verbreitung. Englische und niederländische Intellektuelle nahmen Anregungen auf und die Diskussion um Gewissensfreiheit, religiöse Toleranz und die Rolle des Staates in Glaubensfragen erhielt wichtige Impulse. Intellektuell hinterließ die socinianische Lektüre Spuren in der Theologie der Aufklärung. Ihre Betonung von Vernunft, Gewissensverantwortung und die Reduktion metaphysischer Spekulationen legten Saatkörner frei, aus denen später freiere, rationalere Religionsentwürfe wuchsen. Gegner bleiben jedoch nicht stumm. Die stärksten biblischen Gegenargumente, die Calvinisten immer wieder anführten, bezogen sich auf Texte, die für sie eine besondere, wirksame Erwählung zeigten. Epheserbrief Kapitel 1, Verse 4 bis 5, Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 37 bis 44. Socini antwortete, indem er solche Verse kontextualisierte, Erwählung spreche nicht vom Entzug der Vernunft oder Möglichkeit, sondern beschreibe Gottes besondere Absicht und Begleitung Einzelner im Heilsweg, während das allgemeine Angebot dennoch an alle erging. Die Kontroverse blieb nicht rein akademisch. Sie berührte Fragen der Seelsorge. Wie darf man Menschen Hoffnung zusprechen? Wie predige ich von Gottes Gnade, ohne sie zu trivialisieren? Für die Socinianer war die Antwort eindeutig: Predigt soll zur echten Umkehr führen, indem sie Gottes ehrlichen Ruf betont. Gegenredner warnten, dies könne zur Verharmlosung der Sünde führen und die Dringlichkeit des göttlichen Gerichtes mindern. Die polemische Schärfe spiegelt einen tieferen Konflikt. Die Spannung zwischen göttlicher Souveränität und menschlicher Verantwortung, zwischen dem Anspruch, Gottes wahre Absichten auszulegen und dem Bedürfnis, die Kohärenz theologischer Systeme zu bewahren. Dass 2. Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9 zum Prüfstein wurde, zeigt ein prinzipielles Dilemma der Theologie. Wie liest man Texte, die sowohl göttliche Geduld als auch unentrinnbares Gericht thematisieren? Socini antwortet mit einer betonten Ehrlichkeit gegenüber der Schrift und mit einer Vernunftforderung, die Theologie nicht über das offenbare Wort Gottes hinaustreiben darf. Er vertritt dass Gottes Erklärung seines Wollens nicht durch eine hypothesengebündelte, verdeckte göttliche Willensseite aufgehoben werden darf, sondern als ernst gemeinte Einladung verstanden werden muss, so wie die Schrift andere Stellen sammelt, die Gottes Ruf an die Welt bezeugen. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16, 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 4, Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 30. Die Reaktion der Gegner zeigt, dass diese hermeneutische Entscheidung weitreichende Folgewirkungen hatte für Dogmatik, Gemeindeethik und religiöse Politik und dass die Spannung zwischen offeriertem Heil und gerichtlicher Vollstreckung ein dauerhaftes Streitfeld bleiben sollte. Die sozinianische Lesart von 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 wirkte wie eine Initialzündkerze, die mehrere Stränge der christlichen Diskussionen der frühen Neuzeit in Bewegung setzte. Ihre unmittelbare Wirkung war nicht, dass sie die etablierten Bekenntnisse umstürzte. Dafür waren institutionelle und politische Kräfte zu stark. Wohl aber veränderte sie das geistige Klima. Sie machte die Frage nach dem Verhältnis von göttlichem Willen, Gnade und menschlicher Verantwortung zu einem öffentlich verhandelbaren Problem. Die Sozinianer sammelten Argumente nicht nur in theologischen Traktaten, sondern in Lehrbüchern wie dem Rakauer Katechismus und in systematischen Abhandlungen wie Fausto Socinis De Jesu Christo Servatore. Diese Texte blieben über Jahrhunderte wirksam, weil sie zwei Dinge kombinierten, die im Zeitalter der Aufklärung Gewicht gewannen: sorgfältige Bibelarbeit und die Berufung auf die Vernunft. Der erste nachhaltige Effekt lag im Bereich der Religionsfreiheit und der Gewissensverantwortung. Die polnischen Brüder forderten nicht nur eine Revision bestimmter Dogmen, sie argumentierten konsequent für die zivile Toleranz religiöser Abweichungen. In einem Vielvölkerreich wie der Republik Polen-Litauen bot diese Haltung ein praktisches Alternativmodell. Religiöse Differenz bedurfte der öffentlichen Repression nicht zwangsläufig. Die praktische Forderung nach Gewissensfreiheit verbreitete sich durch Übersetzungen und Handelswege nach Westeuropa. Englische und niederländische Dissidenten lasen sozinianische Schriften, diskutierten deren Argumente und nahmen Elemente in ihre eigenen Programme auf. John Biddle, William Chillingworth, später William Ellery, Channing und Joseph Priestley sind Beispiele für Denker, die in unterschiedlicher Nähe zur sozinianischen Argumentation standen und die Idee einer vernunftgeleiteten, weniger dogmatisch gebundenen Religion in England und Amerika prägten. Ein zweiter Wirkungskreis betrifft die Systematik der Soteriologie. Die Sozinianer stellten die Vorstellung einer universellen, wirksamen, unwiderstehlichen Gnade in Frage und füllten das ethische Feld der Theologie mit neuen Akzenten. Buße, Einsicht und moralische Überzeugung rückten ins Zentrum der Heilsökonomie. Daraus ergab sich eine andere Predigt- und Seelsorgepraxis. Weniger apodiktische Gewissheit über die Erwählung, mehr Betonung der inneren Überzeugung und des moralischen Lernens. In der Folge entwickelten sich alternative Theorien des Rettungswirkens, die weniger auf strafrechtlich-juristische Metaphern setzten und mehr auf Überzeugung, Vorbild und moralische Erneuerung. Diese Entwicklung prägte spätere Strömungen der Aufklärungstheologie und der liberalen Protestantismen, in denen die moralische Wirkung des Evangeliums häufig prominent bleibt. Die intellektuelle Nachwirkung lässt sich auch in der Philosophie und in politischen Texten nachweisen. Socinianische und socinianisch beeinflusste Schriften verbreiteten sich in lateinischer und später in nationaler Übersetzung. Sie lieferten sowohl den Materialbestand als auch Modelle argumentativer Bewegungsweisen, exakte Textprüfung, der Appell an die klare Bedeutung der Schrift und die Überprüfung dogmatischer Konstruktionen durch Vernunft. Locke rezipierte dieses Klima, nicht notwendigerweise jede einzelne sozinianische Schlussfolgerung, aber die gemeinsame Stoßrichtung, religiöse Überzeugungen sollen der Prüfung durch Vernunft und Schrift standhalten, begünstigte liberale Toleranzargumente, die in Lockes Schreiben und in der späteren politischen Philosophie zu finden sind. Solche Linien sind komplex und vielfach vermittelt. Nicht Locke allein, sondern ein ganzer literarisch-intellektueller Verkehr zwischen England, den Niederlanden und Polen transportierte sozinianische Impulse. Auf institutioneller Ebene führte die Ablehnung zentraler Dogmen der Sozinianer zu Ausgrenzung und Konflikt. Rakau, das intellektuelle Zentrum, wurde im 17. Jahrhundert zerstört, Druckereien geschlossen, Schulen verboten. Doch die Ideen überlebten in handlichen Flugschriften, in Briefwechseln und in der Tat in der Praxis von Gelehrten, die nach radikaler Klarheit in Fragen des göttlichen Willens strebten. Über die Dezennien hinweg wandelten sich die Bezeichnungen, aus den polnischen Brüdern wurden in England und Amerika Unitarier und viele ihrer theologischen Schwerpunkte, Ablehnung traditioneller Trinitätsfixierungen, Betonung der Vernunft und der ethischen Dimension des Christentums fanden breite Resonanz im 18. und 19. Jahrhundert. Auch die Geschichtsschreibung hat die Bedeutung der Socinianer neu bewertet. Frühe polemische Darstellungen stempelten sie als gefährliche Heretiker ab. Neuere Forschungen zeigen ein differenzierteres Bild. Socinianismus erscheint als eine vernünftige, bibelgeleitete Alternative, die in vielerlei Hinsicht die Übergangsphase zwischen Reformation und Aufklärung repräsentiert. Historiker betonen heute, dass ihre Argumente nicht bloß destruktiv waren, sondern konstruktiv. Sie stellten reale theologische Probleme sichtbar und boten konsistente, wenn auch für viele unbeliebte Lösungen an. Die Rezeption ihrer Schriften in England, den Niederlanden und darüber hinaus machte sie zu einem Katalysator für Diskussionen über Schuld, Strafe, göttliche Treue und menschliche Autonomie. Schließlich bleibt die theologische Bedeutung im engeren Sinn, Socinis Einsatz für die Ernstlichkeit des göttlichen Willens, dass Gott wahrhaftig allen die Buße anbietet, hat die Diskussionen über die Gottesgüte und über die Kohärenz des biblischen Zeugnisses dauerhaft verschärft. Theologen, die eine strikte Prädestinationslehre verteidigen, mussten ihre hermeneutischen Instrumente präziser füllen. Jene, die Gottes universale Einladung betonten, fanden in Socini einen rhetorisch und exegetisch ernstzunehmenden Vertreter. Die Spannung, die 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9 in der frühen Neuzeit auslöste, lebt weiter. Sie nähert uns an die Grundfragen des Glaubens. Wer ist Gott? Wie handelt er? Und wie sollen Menschen antworten? Und zwingt dazu, Schrift, Vernunft und Gewissen in fortgesetztem Gespräch zu halten. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.